Guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Wanderflaneurs. Diese ließ ein bisschen auf sich warten, hat aber damit zu tun, dass die Lebenswege des Wanderflaneurs ein bisschen ungerade wurden und erst einmal wieder gerade und bewandert werden mussten. Das ist aber nun geschehen. Nicht lange vorreden, denn in dieser Folge geht es richtig los. Es wird eine Premiere geben, denn der Wanderflaneur will ja nicht nur über sich, seine Wahrnehmung beim Wandern und seine Ideen und Haltung zum Wandern und Flanieren sprechen, sondern möchte auch in Interviews herausfinden, wie andere Menschen das Leben im Draußen interpretieren und umsetzen. Jürgen Weiß und ich kennen uns schon seit 4 Jahren durch schriftlichen Austausch in den sozialen Medien. Gesehen und gesprochen hatten wir uns noch nicht. Schon wieder eine Premiere, die in einer Videokonferenz stattfand. Doch dem Lampenfieber die Stirn bietend, bestritten wir von der ersten Minute ein sympathisches, vielseitiges und interessantes Gespräch über Jürgens Wanderansichten, seinen Blog, der mehr als 1190 Wanderungen beschreibt, und sein Herzensprojekt, das beweisen soll, bewegen hilft. Mats ab.
Hallo Jürgen, schön dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, Andreas. Erste Mal Aug in Aug.
Genau, ja. seit ungefähr 3 Jahren twittern,
ja, oder sowas. Genau, seit 3 Jahren twittern. Dann die Videos zu den Wandermarathons tatsächlich, genau. Und jetzt im Podcast.
Huhuhu, Aufregung.
Ja, mein erster.
Genau, ehrlich.
Ja, natürlich. Ja.
Würdest du dich denn mal kurz vorstellen?
Ja, klar. Also, ich bin Jürgen Weiß, bin Baujahr 67, verheiratet, eine Tochter. Ich bin mittlerweile Medizintechniker, war früher in der EDV und Wanderblogger.
Was macht man als Medizintechniker?
Ich kümmere mich zum Beispiel um EKG-Geräte, um EKG-Software, Langzeit-Blutdruck, Langzeit-EKGs. Bin in Arztpraxen und Krankenhäusern unterwegs.
Und wie bist du zum Wandern gekommen?
Wenn wir schon in der Spur sind, das war was Medizinisches.
Ach ja, tatsächlich.
Es war tatsächlich spazieren gegangen mit meiner Frau schon vorher, aber tatsächlich zum Wandern bin ich durch einen Lungenriss gekommen. Richtig schön übel, 3 Wochen Krankenhaus mit OP, alles, was man so braucht. Und das Erste, was man durfte, nachdem man zu Hause war, war langsam gehen. Zu dem Zeitpunkt hatte der Wildnistrail eine unheimliche Publicity. Wildnistrail, Nationalpark Eifel, ist eine Streckenwanderung, 4 Etappen. Und der hat tatsächlich Fernsehbeiträge, Werbung. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn du halbwegs fit bist, den machst du. Und wenn du den machst, bist du 4 Tage von zu Hause weg. Die Familie weiß nicht, wo du bist. Ein bisschen EDV-Ahnung besteht. Also habe ich kurz einen Blog eingerichtet, damit ich zwischendurch ein paar Fotos hochladen konnte. Strecke. Und nachdem das so viel Spaß gemacht hat und tatsächlich plötzlich auch Leute geguckt haben, habe ich gesagt, gut, das ist ein schönes Hobby. Draußen bist du in der Luft unterwegs, ist gesund, kannst ein bisschen mit deiner EDV nur noch in einem Rechner sitzen und habe dann tatsächlich mir Gedanken gemacht, was ich denn will. Denn Traumschleifen, Traumpfade, die brauchen meine Webseite nicht. Und dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, den Niederrhein auszusuchen und dort tatsächlich auch nach Möglichkeit Rundwege zu nehmen. Weil das ist das, was bei mir ins Leben passt. Ich kann nachmittags 8 Kilometer, 4 Kilometer, 7 Kilometer sehr gut wandern gehen und spazieren gehen. Und das passt auch bei vielen anderen Menschen. Niemand am Niederrhein oder wenige am Niederrhein werden 15 Kilometer Strecke wandern. Und daher habe ich mir diese Nische tatsächlich erarbeitet, habe sie noch ins Ruhrgebiet erweitert. Und nachdem jetzt so viele Wege vor der Haustür tatsächlich erwandert sind, sogar dann noch rüber in die Niederlande.
Jetzt muss man dazu sagen, du kommst ja auch aus der Ecke Ruhrgebiet, Niederrhein. Wo liegt Neukirchen-Flüen eigentlich ganz genau?
Neukirchen-Flüen hat mal unser ehemaliger Bürgermeister gesagt, ist das Scharnier zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein. Neukirchen-Flüen, einige Volleyballfans kennen vielleicht Mörs, das ist die direkte Nachbarstadt. Ansonsten geht es noch ein paar Kilometer weiter nach Duisburg.
Ah, okay.
Also sind schon relativ rheinnah Und Krefeld ist zum Beispiel noch um die Ecke. Und ja, was liegt näher, als direkt vor der Haustür zu wandern? Ne? Wie gesagt, ein unterschätztes Wandergebiet. Also letztendlich hatte ich mir auch schon die Aufgabe gemacht, das tatsächlich ein bisschen bekannter zu machen. Das Ruhrgebiet wird eh unterschätzt. Und bei all diesen Blogger-Dingen landet man ja später auch bei Social Media und ich musste mich immer gegen die Mittelgebirgswanderer wehren.
Ja.
In Anführungszeichen wehren. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht, muss ich zugeben. Also zu zeigen, dass es auch eben halt am Niederrhein tatsächlich wunderschöne Strecken gibt.
Was ist denn das Herausragende am Niederrhein?
Also das Herausragende am Niederrhein ist tatsächlich, dass nichts herausragt. Wir sind plattes Land und die Leute kennen es halt als Radfahrerland, sag ich mal. Ne? Also lieber mit dem Fiez irgendwie über die holländische Grenze als zu Fuß. Ich wurde damit oft zitiert, für ältere Menschen ist es tatsächlich ein Vorteil. Also das ist tatsächlich noch nicht mal auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat mir jemand in Kleve erzählt, der dort für den Weg zwischen Kleve und Schloss Meuland verantwortlich ist. Der sagt, er bekommt tatsächlich Buchungen, weil es eben halt keine Steigung gibt. Für mich ist das allerdings, sage ich mal, zweitrangig. Ich hätte nichts dagegen, einen Berg zu haben. Manchmal im Ruhrgebiet bauen wir sie uns ja auch selber. Also wir haben ja auch noch die Halden und noch einige anderen Anhöhen, die wir durchaus auch nutzen zum Wandern. Aber das Herausragende am Niederrhein ist, glaube ich, Weite. Und auch wenn man es nicht glauben mag, als Außenstehender, Abwechslungsreichtum. Aus Wälder, Agrarlandschaften, Wasser. Wir haben letztendlich alles bis auf Berge.
Da spricht der Heimatliebende, oder?
Ja, natürlich. Wobei ich liebe auch Berge. Also mich zieht es tatsächlich einmal im Jahr für 14 Tage nach Österreich und da bin ich natürlich auch in den Bergen unterwegs. Also das ist für mich auch tatsächlich ein Highlight. Es gibt nichts Schöneres, als auf dem Gipfel zu sitzen und runterzukommen. Wow. Mit dem Wissen, dass man hochgekommen ist. Also das fehlt mir dann das Jahr über eigentlich nicht, aber wenn ich in Österreich bin, möchte ich auf den Berg. Tatsächlich.
Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen irgendwie. Also auf dem Berg zu wandern oder dahin zu wandern.
Also es ist tatsächlich auch, die größte Herausforderung ist es, wie so oft, sich das richtige Ziel zu setzen. Nicht einfach nur den Berg hochzustapfen. Weil das, also ich muss tatsächlich als Niederrheiner mir auch meiner Grenzen bewusst sein, wenn ich nur 14 Tage in den Bergen unterwegs bin. Ne? Mhm. Das ist so. Also es ist anstrengend. Ich habe bisher jeden Berg geschafft. Ich musste nirgendwo abbrechen. Und ich mutmaße mal, dass ich meine Grenzen halbwegs vernünftig einschätzen kann und sie an der Stelle auch nicht überschreite. Das muss man aber auch vorher sich klar machen. Also da hilft tatsächlich Wandererfahrung, jahrelange Wandererfahrung im Vorfeld auch. Du kannst auch ganz, ganz viele Höhenmeter hier bei uns in Hattingen machen. Da bist du auch mit einer Rundwanderung mit 800 Höhenmetern dabei. Also da geht es auch nur rauf oder runter. Und wenn du da schon Probleme bekommst, dann hast du natürlich in den Bergen noch größere Probleme. Das muss man ganz klar sagen.
Du hast angefangen dann in der Heimat zu wandern. Hattest du da einen bestimmten Plan vor Augen, dass du gesagt hast, in der Woche gehe ich links rum die ganzen Wege ab und dann gehe ich mal rechts rum? Oder hast du dir einfach was ausgesucht oder auf die Werbung geguckt?
Also ich muss zugeben, ganz zu Anfang bin ich einfach wild drauf los. Also es wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Wanderwege am Niederrhein, sehr, sehr viele Rundwanderwege. Viel mehr, als ich jemals geahnt habe. Und dann fängt man klassischerweise an mit dem, der einem am nächsten liegt. Oder von dem man meint, er sei schön. Und dehnt dann natürlich das Gebiet immer weiter aus und erreicht irgendwann den Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ich habe sie alle. Und sucht sich dann eben halt entweder ein neues Ziel oder macht besondere Sachen. Verbindet mal einige Wege miteinander für den Blog, um eben halt auch mal eine längere Strecke an einer schönen Gegend zu machen. Ne? Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich muss mit dem Auto los, um einen neuen Weg zu finden. Also es ist vor der Haustür nicht mehr viel da.
Alles ausgedünnt, alles erwandert.
Alles erwandert tatsächlich und es steht alles letztendlich online bereit und wird gerade zu diesen Zeiten gut genutzt. Also es sind ganz, ganz viele, die jetzt das machen, womit ich vor 10 Jahren begonnen habe, nämlich zu Fuß vor der Haustür loszugehen, auch ihre Gegend kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, was aber von der Ergiebigkeit nicht so hoch ist, ich habe Wanderbücher von 1963 zum Beispiel. Dort sind Touren hier bei uns am Niederrhein beschrieben und ich versuche die eben halt heutzutage noch nachzugehen. Damals hatten wir keine Autobahn A40, damals hatten wir keine Autobahn A57. Selbst die Halde, die bei mir um die Ecke mein Hausberg ist, stand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also es ist nicht alles machbar, was in diesem Buch steht. Aber es gibt tatsächlich Wege, die sind heute genauso zu begehen wie 1963.
Ach ja.
Dann läufst du dort und versuchst dir vorzustellen, dass diese Bäume, die da jetzt halt stehen, also entweder gab es die noch nicht oder es gab andere und die sind weg oder wie hat es damals ausgesehen? Ne? Und die Rheinische Post, die so einen kleinen Vierteiler über mich gemacht hat, die haben tatsächlich drei dieser alten Wege genommen. Da kamen tatsächlich Rückmeldungen, dass sie halt auf diese Art und Weise ja noch gar nicht die Gegend im Auge hatten. Ne? Dass also früher auch schon dort möglich war, entlang zu laufen, zu wandern. Wie hat es wohl dort ausgesehen?
Das ist sehr spannend.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe zum letzten Geburtstag noch eins von 1953 geschenkt bekommen. Da habe ich aber selber noch nicht in der Pandemie, weil es halt tatsächlich relativ viel um die Ohren war, noch nicht reinschaut. Aber das ist auch noch so ein Projekt, wo ich auch noch gerne den einen oder anderen Weg dann eben halt wiederum neu, weil er heute so nicht als ausgeschildert existiert, auch am Niederrhein zu der Haustür machen kann.
Ja, toll. Du hast gerade davon gesprochen, das war eine gute Überleitung, was online steht.
Ja.
Sprechen wir mal kurz über deinen Blog. Du hast jetzt schon fast 1200 Beiträge zusammen.
Ja.
Habe ich jetzt gesehen. Und das sind alles Wanderungen, die du gemacht hast. Hut ab davor. Wann hast du angefangen zu bloggen und wie?
Genau, also es ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, ziemlich genau sogar, also dieses Jahr ist 10-jähriges Jubiläum. Und als es tatsächlich noch genügend Wege am Niederrhein gab, für mich, das war so die ersten 3, ich glaube die ersten 4 Jahre, gab es tatsächlich jeden zweiten Tag einen neuen Weg im Block. Jeden zweiten Tag, unabhängig davon, ob Sommerferien, Winter, Wetter, es gab auch keinen Ausreißer, jeden zweiten Tag gab es einen neuen Weg. Natürlich hast du dann zum Beispiel einen Wanderparkplatz gefunden, von dem 3-4 losgehen. Dann habe ich tatsächlich an diesem einen Tag 3-4 gemacht und die dann aufgesplittet. Gut, das war dann tatsächlich relativ schnell nach 3 bis 4 Jahren Schluss, weil diese Dichte einfach nicht mehr da war. Hat mir aber tatsächlich, also hat mich ein ganz klein bisschen geschmerzt, weil mir das auch Freude bereitet hat, so kontinuierlich zu veröffentlichen. Hat sich ja auch über die Jahre ein ganz klein bisschen entwickelt, wie veröffentlicht wurde. Es sind jetzt mittlerweile, gibt es auch mehr Fotos als früher. Ein bisschen mehr Text gibt es tatsächlich auch.
Ja. Ein paar Beiträge, die ich gelesen habe, die sind relativ kurz, knackig, aber sie beschreiben halt den Weg. Und das reicht ja eigentlich auch schon.
Genau, genau so ist es. Also wenn man mal guckt, von Stand heute, wo wir gerade sprechen, sind es glaube ich 1165. Es liegen noch ungefähr 20 auf Festplatte, die noch geschrieben werden müssen. Und jetzt fragen die, 1200, ja. Das muss man wissen, der kürzeste ist 350 Meter lang.
Ja gut.
Ja, also auch der muss aufbereitet werden. Also es ist jetzt vom Wandern her natürlich nicht so aufwendig, aber auch der muss aufbereitet werden. Da sind ein paar schöne Fotos, die Karte muss rein. Macht also auch Arbeit. Der längste Rundweg ist, glaube ich, gut 20 Kilometer, also als wirklich als Wanderrundweg. Die längste Tour am Stück war tatsächlich dann der Mammutmarsch vor 3 Jahren. Da ging es dann eben halt 100 Kilometer in 24 Stunden. Also war das Ziel, geschafft dann in 21 Stunden 15. Das ist dann aber auch tatsächlich kein erholsames Wandern, das ist Sport. Also das ist eine Herausforderung, der man sich dann stellt. Und anstrengend, aber schön. Auch ein schönes Erlebnis, ein Gruppenerlebnis tatsächlich, mit vielen anderen Menschen die Nacht über durchzuwandern. Ne?
Das ist verrückt. Also so 24 Stunden, das ist ja auch eine Menge Zeug. Ne? Wie ist das eigentlich da mit den Pausen? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Darfst du da Pausen machen? Oder also muss man?
Nein, also bei Ziel ist es bei solchen Mammutmärschen, es gibt auch noch ein paar andere, die mittlerweile am Markt sind. Das sind tatsächlich Sportveranstaltungen. Ne? Mhm. Ziel ist es, diese 100 Kilometer in 24 Stunden zu schaffen. Wie du das schaffst, bleibt dir vollkommen überlassen. Üblicherweise ist es so, dass du circa alle 20 Kilometer eine Verpflegungsstelle hast, wo du eben halt was trinken, was essen kannst. Mhm. Das gehört dann mit zum Gesamtpaket. Es gibt aber auch Läufer, also Geher, Läufer noch nicht mal Geher, die waren dann nach 17 Stunden Ziel. Also ich glaube nicht, dass sie Pause gemacht haben und die waren auch nicht in einem normalen Wandertempo unterwegs. Ne? Ja. Aber wir sind, also mein Nachbar und ich haben das gemeinsam gemacht. Wir sind sehr zügig, tatsächlich 21 Stunden, gut 21 Stunden gewandert. Wir haben Pausen gemacht, waren aber auch letztendlich froh, im Ziel zu sein. Und sind danach in einen komatösen Schlaf gefallen.
Und dann hat man noch Lust, darüber zu schreiben. Ist ja schon auch erstaunlich, oder?
Ja, also sag mal, ich weiß gar nicht, wie es wirklich zu diesem Schreiben gekommen ist letztendlich. Also wahrscheinlich musste es einfach raus. Also ich habe es einfach tatsächlich im weitesten Sinne geteilt, so wie man eben halt heute irgendwelche Dinge teilt, habe ich diese Wege geteilt, weil ich habe mir gesagt, die kennt keiner. Also so ein Rundwanderweg A1, A2, so wie man sie halt als Autofahrer von Wanderparkplätzen kennt, waren damals noch nicht veröffentlicht. Es gibt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Tim Online, da gibt es diese Wege tatsächlich auch zu sehen. Aber da steht nicht, wo ist der Parkplatz, wie lang ist der Weg, was gibt es zu sehen. Und das sind so die Sachen, die ich dann eben halt mit in den Blog nehme, mit ein paar Fotos. Ich möchte auch nicht den ganzen Weg fotografieren, also es soll schon noch selber gewandert werden. Ne? Man darf sich da gerne dran erfreuen an den Fotos und sagen, boah, da ist schön, da möchte ich aber mal hin. Und dann gilt es auch dann dahin zu fahren oder zu gehen, je nachdem. Ja, das hat sich, glaube ich, so verselbstständigt, dass es jetzt da ist, wo es ist. Ne?
Und es ist ja schön, dass du das so kurz halten kannst. Ich habe meistens dann Probleme. Ich will dann den ganzen Weg beschreiben. So. Und jetzt muss man rechts gehen und dann links und Obacht und so. Und da kannst du dich sowas von verzetteln. Aber das kriegst du ganz gut hin, ne?
Ja, ich diktiere es tatsächlich zwischendurch. Solange irgendwelche Landmarken da sind, ist es auch verhältnismäßig einfach. Großer Baum, Bank, Kreuzung, das geht alles, das kann man gut kommunizieren. Schwieriger wird es dann, wenn tatsächlich keinerlei Landmarke da sind. Aber dann haben auch die Auszeichner von Wanderwegen zum Beispiel ein Problem. Und wenn ich einen Rundweg wie in A1 gehe, dann schreibe ich auch tatsächlich nicht, folge diesem Schild, weil dann bin ich schnell fertig, ne? Folge dem Schild A1 und du bist fertig. Das tue ich natürlich nicht. Also es ist schon eine Wegebeschreibung tatsächlich. Es geht bergauf, es geht bergab, es geht nach links. Du kannst hin und wieder, wenn Besonderheiten da sind, du blickst auf und solche Sachen. Also es soll auch schon ein bisschen Lust machen, loszugehen. Ne? Mhm.
Genau. Da habe ich gemerkt, dass ich mich total verzettel und dann bin ich echt in ein Loch gefallen mit dem Bloggen. Mhm. Erstmal, weil ich gedacht habe, da kommst du ja nie nach. Ne? Das ist mir gegangen auf dem Klosterweg von Rengsdorf nach Bad Breitbach. Und da war so viel zu gucken und zu erzählen eigentlich, aber ja.
Ja, aber da wäre zum Beispiel eben halt auch das Medium-Podcast durchaus was, was man nutzen kann. Ne? Weil man müsste es tatsächlich dann beschreiben, als Bilder beschreiben. Aber du musst ja nicht jeder Abzweig an der Stelle erklären. Ne? Du musst ja nicht sagen, an der Kreuzung geht es links und rechts oder so weiter, sondern wenn du eben halt in der Entfernung eine Kirche, ein Kloster siehst, kann man das ja durchaus auch beschreiben. Video wäre tatsächlich an der Stelle wahrscheinlich sogar noch ein bisschen näher bringender als ein Podcast, weil du dann eben halt zu den Bildern sprechen kannst. Ne? Das macht die Sache, glaube ich, insgesamt noch ein bisschen einfacher. Ich selber habe tatsächlich überlegt, auch mal eine Videokamera mitzunehmen, aber habe davon Abstand genommen, weil es ist einfach, das merke ich beim Fotografieren, ich fotografiere einen Waldweg. Ich weiß nicht, wie viele Waldwege ich in meinem Leben schon fotografiert habe, wahrscheinlich 1200 Stück. Die sehen auf dem Foto natürlich alle gleich aus, aber die kommen natürlich in den Kontext zur Wanderung und dann ist es wieder was anderes. Ne? Also wie gesagt, ich habe sicherlich 600 Waldwege irgendwo hochkant bei mir, weil die Bäume hochkant stehen, im Block drinstehen, die könnte ich auch austauschen. Ich selber würde es merken, wahrscheinlich kein anderer, aber ich selber würde es merken, weil es eben halt doch was anderes ist. Ne?
Genau. Ja.
Nach dem Motto, jeder hat schon alles fotografiert, aber nicht ich. Ne? Und insofern passiert das tatsächlich sehr, sehr häufig. Ja.
Welches Feedback bekommst du auf deine Blogbeiträge so?
Zum Glück meistens positive. Es gibt natürlich auch ein paar negative. Ich habe mich auch schon mal verschrieben. Dann finde ich das allerdings, wenn ich daraufhin ein Feedback bekomme, nicht negativ, sondern das empfinde ich als positiv, weil ich kann es korrigieren und besser machen. Und insofern sind tatsächlich der größte Teil ist tatsächlich positiv. Mhm. Ich habe einmal tatsächlich Rehe mit Hirschen in der Entfernung vergessen. Daraufhin wurde ich sehr zusammengestaucht, wie das denn sein könnte. Die einzigen Schalentiere, die es dort gäbe, wären Hirsche. Der Ton war auch recht aggressiv und ich habe trotzdem den Kommentar veröffentlicht, mit der Folge, dass ich danach nur noch positive Kommentare bekommen habe, nämlich wie man sich denn so benehmen könnte, was für einen Wanderweg denn wichtig sei, ob es ein Hirsch oder ein Reh sei. Und insofern habe ich da tatsächlich dann an der Stelle wiederum letztendlich positive Rückmeldungen bekommen. Also wie gesagt, im größten Teil positiv. Oftmals sind es Einheimische, die sich auskennen, die mir sagen, okay, mit der Wegbeschreibung käme ich nicht zurecht. Da sich kein anderer auf diese Wegbeschreibung beschwert, denke ich, kommen andere damit durchaus zurecht. Also ich bin komplett positiv überrascht. Ich habe tatsächlich keinerlei Sorge, irgendwelche Wege online zu stellen, nur weil irgendjemand der Meinung ist, er müsste mich irgendwie in Kommentaren angehen. Also es ist wirklich eine positive Gemeinschaft an der Stelle.
Es geht auch ganz schnell, dass man dann Netzwerke knüpfen kann, ne? Gerade über Twitter und Facebook. Das geht ja schon relativ zügig, ne?
Richtig, genau. Also Facebook ist da an der Stelle tatsächlich mein Social-Media-Kanal, mit dem ich am besten zurechtkomme, weil die Möglichkeiten am umfangreichsten sind. Also was halt Textmenge im Gegensatz zu Twitter oder eben halt Links im Gegensatz zu Instagram tatsächlich betrifft, ist Facebook so die Mischung von allem, wo ich mit Fotos, Links und Text arbeiten kann. Und da passiert auch tatsächlich sehr viel auf dem Facebook-Kanal von der Wanderwegewelt, weil da bin ich einfach schneller. Da kann ich schon mal Fotos veröffentlichen von Wegen, die erst in 14 Tagen online kommen. Einfach nur, weil es mir gefällt, weil sie schön ist oder eben halt als Spoiler, um die Leute auch so ein bisschen ranzuholen. Guck mal, irgendwann kommt genau der Weg mit den Fotos. Und da ist tatsächlich Facebook eine große Hilfe und tatsächlich auch mittlerweile eine große Gemeinschaft. Also es gibt eine ganze Reihe von Wandergruppen. Es gibt gerade hier bei uns raus in den Westen zum Beispiel vom WDR 2, der tatsächlich sehr gut angenommen wird. Und dort findest du tatsächlich erstmal tatsächlich viele Leser für den Blog, was natürlich mich freut. Du findest aber viele Anregungen. Es gibt Waldlehrpfade, von denen ich nicht weiß, dass die existieren. Die finde ich dann dort, ne? Und das sind auch Sachen, die sind halt nicht kartografiert. Und die findest du nur, wenn du weißt, dass sie existieren, ne? Und so ist zum Beispiel, ich war letzte Woche in Bochum unterwegs, eine wunderschöne Wanderung. Mir ist ein Mauswieselbaby über die Füße gelaufen. Mitten in Bochum im Wald. Ach ja. Also es ist absolut faszinierend, ne? Wir dachten, also ich war mit meiner Frau unterwegs, wir dachten, das ist eine Maus zuerst und das war ein Mauswiesel. Und das war so hungrig und neugierig, während ich versucht habe, es zu fotografieren, saß es bei mir am Schuh. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja. Und das sind so Erlebnisse im Ruhrgebiet. Wer rechnet damit, ne?
Ja, das ist anscheinend ein spannendes Wegeweltnetz
im Ruhrgebiet. Ja, tatsächlich. Also Ruhrgebiet ist tatsächlich spannend, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur entspannend, sondern auch spannend. Also ich denke, dass mich da viele auch an der Stelle für verrückt erklären, glaube ich, ja. Ich sag mal so, viele Witten ist, glaube ich, vielen bekannt. Tatsächlich auch hier in der Gegend, also Wanderregion. Nur das ist ja kein Ruhrgebiet mehr. Das war Ruhrgebiet. Ist jetzt grün und schön. Aber wenn du in Gelsenkirchen wandern gehst, dann bist du tatsächlich im Ruhrgebiet. Und das musst du wollen. Also das muss dir auch gefallen, da musst du Spaß dran haben. Das ist nicht einfach nur im Grün wandern. Ne? Am Kanal entlang, gegenüber von irgendwelchen Ölmeilern oder sonstiges, was, das musst du wirklich mögen, da musst du Spaß dran haben, da musst du Freude dran haben, da musst du die Neugier für haben. Das hat nichts mit Wandern im Grünen zu tun. Aber ich finde es total spannend, ich bin total neugierig auf solche Wege. Also alte Zechen vorbeizukommen. Hier bei uns heißt es dann ja Industriekultur. Ich mag es gar nicht so sehr hören mittlerweile. Ich schreibe auch ganz selten Ruhrpott. Selbst Ruhrgebiet mag ich eigentlich nicht, weil sofort Bilder im Kopf entstehen damit. Ich schreibe schon Ruhrregion oder sowas, weil bei vielen da sofort die dunkelgrauen Wolken auftauchen, dreckige Wäsche in den Vorgärten und die Zeiten sind vorbei. Du kannst bei uns auf eine Zeche gehen, du guckst Richtung Bottrop, das ist nur grün. Das ist nur grün. In Bochum, bei dem Mauswiesel, waren wir tatsächlich am Ende auf dem Tippelsberg. Und da kannst du einmal rum. Das ist eine ehemalige Bauschutthalde, da liegt Bauschutt von einer U-Bahn. Die hat deinen natürlichen Berg nochmal erhöht und du kannst über das komplette Ruhrgebiet schauen. Und es ist unglaublich, wie grün das Ruhrgebiet ist. Es man glaubt, also wirklich, man muss sich da oben hinstellen, sich umgucken. Und dann merkt man es.
Okay, ich glaube, da könnten wir ganz viel drüber erzählen, über das Ruhrgebiet,
oh ja,
merke ich gerade. Ei. Das können wir ja vielleicht nochmal wiederholen.
Ja, gerne.
Die Ruhrgebietswanderung.
Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin halt genau auf dieser Grenze groß geworden. Ich habe im Bergbau gelernt, ich habe unter Tage noch gearbeitet. Und also ich habe so ein bisschen Herzblut dann auch noch dafür. Ne? Also ich wohne eigentlich am Niederrhein, aber bin irgendwie im Herzen der Ruhrgebietler.
Ah ja, okay. Wir kommen jetzt mal zu dem Bewegen hilft Projekt.
Ja, gerne.
Der Wandermarathon, den du jetzt zum dritten oder zum vierten Mal machst.
Dieses Jahr ist es tatsächlich ein Sportmarathon. Dieses Jahr ist es wirklich ein Sportmarathon. Ich bin vor 3 Jahren meinen allerersten Marathon gelaufen und war danach so übertrainiert, dass ich keine Lust mehr hatte zu laufen. Und da habe ich mich dann tatsächlich für lange Wanderungen entschieden. Das waren tatsächlich in den letzten beiden Jahren einmal 60, wo ich leider abbrechen musste, tatsächlich mit Schmerzen, wo es nicht weiter ging. Tatsächlich Blasen an den Füßen, die mich wirklich ausgenockt haben. Und das zweite Mal waren es 83 Kilometer, wo es 120 werden sollten. Und weil mir das Ding wirklich echt am Herzen liegt, bin ich 14 Tage später die 435 auch noch nach Hause gelaufen. So, und dieses Jahr habe ich mir gesagt, okay, irgendwas, was du zu Ende bringen kannst. Und habe mich dann dieses Jahr wieder für einen Sportmarathon entschieden. Das wäre dann mein zweiter. Und zwischendurch habe ich seit dem ersten nicht mehr trainiert. Also es ist für mich eigentlich wie neu. Ja, und auf die Art und Weise versuche ich eben halt mit den Trainingskilometern bis zu diesem Marathon. Das sind dann in 224 Tagen werden es rund 1200 Kilometer sein. Insgesamt eben halt Spenden für Bewegen hilft aufzutreiben. Bewegen hilft wirklich ein Ding, was mir unheimlich am Herzen liegt, wo ich jetzt seit 2014 regelmäßig dabei bin.
Was ist Bewegen hilft?
Bewegen hilft war 2013 die Idee eines einzelnen Mannes von Guido Lohmann. Der ist Aufsichtsrat bei der Volks- und Raiffeisenbank hier am Niederrhein. Und der hat sich gesagt, ihm geht letztendlich in seinem Leben so gut, dass er über Sport irgendwas Gutes machen möchte. Eben halt Spenden eintreiben. Und das lief 2013 tatsächlich, ohne dass ich es wusste. 2014 bin ich darauf aufmerksam geworden durch einen Zeitungsbericht und habe gesagt, finde ich eine tolle Idee. Eben halt nicht nur einfach zu sagen, hier ist meine Spende, sondern tatsächlich was dafür zu tun. Also ich selber bin jetzt nicht auf Rosen gebettet, ich habe keine Reichtümer, aber ich kann durch das, was ich tue, dafür sorgen, dass vielleicht eine Summe zusammenkommt, die ich alleine gar nicht spenden kann. Man muss dazu sagen, es gibt einen sogenannten Aktionszeitraum, der ist 3 bis 4 Wochen, je nachdem, wie es passt. Und in diesem Aktionszeitraum machen ganz viele Menschen ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich habe damals gesagt, okay, für jede Wanderung, für jeden Wanderkilometer, für den Block in dem Zeitraum wird gespendet. Ich habe 1 Euro gespendet. Damals war es dann noch die Schwiegermutter und die Tochter, die auch noch was draufgelegt haben. Es hat wirklich ganz klein angefangen. Ja, so klein, dass es dann am Ende vor 2 Jahren dann wirklich für über 1.500 Euro gereicht hat. Und wo ich tatsächlich dann jetzt auch ganz viele tolle Unterstützer habe, über die Jahre gewachsen. Wirklich von ganz kleinen Spenden, die sich teilweise wirklich vom Mund abgespart werden, das weiß ich sogar, und bis hin zu großen Einzelspenden von Freunden. Ich weiß, einmal hat der Nachbar verdoppelt. Das war die Geschichte mit dem Mammutmarsch, wo er gesagt hat, wie viel hast du? Ich habe gesagt, so und so viel sind so weit, gut, ich verdoppel. Das sind so Sachen, da klappt dir dann die Kinnlade runter und du freust dich. Und ich habe einen Oberkleidungsausstatter, der mich so ein bisschen sponsert, was Sachen angeht. Der ist auch jedes Jahr dabei. Und das sind so Sachen, da freue ich mich einfach, dass ich so als Einzelner so einen kleinen Peak in der ganzen Geschichte setzen kann. Und ja, es ist für mich tatsächlich eine Herzensangelegenheit, weil die ganzen Gelder hier am Niederrhein bleiben. Das heißt, natürlich gibt es draußen Leid genug und Not und Bedarf an Spenden. Aber ich habe die Befürchtung, dass eben halt so kleine Sachen am Niederrhein oder vor der Haustür Vereine, Institutionen vergessen werden. Die haben keine große Spendenaktion drumherum, sondern die haben halt jetzt mittlerweile uns, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten die große Herausforderung letztes Jahr mit Corona und dort hieß dann das Motto jetzt erst recht. Und es ist so, dass wir letztes Jahr wieder eine Rekordsumme eingenommen haben mit über 100.000 Euro. Und das ist einfach, das ist klasse. Ne? Außerhalb von Corona gab es zum Beispiel Abschlussveranstaltungen von einigen Akteuren und dort sprechen dann, nochmal, den müssen wir nochmal. Vor Corona gab es dann eben halt auch Abschlussveranstaltungen, wo letztendlich Spendenempfänger zum Beispiel auch dort waren. Und wenn du dann mal einer jungen Frau zuhörst, die in einem Kinderhospiz arbeitet, war ich gleich jetzt schon wieder Gänsehaut, mit einer Freude und Enthusiasmus oder eine Mitarbeiterin aus dem Frauenhaus, die bei der Stadt darum kämpft, eine Viertelstelle dazu zu bekommen oder vielleicht nur ein Bett, dann weißt du wirklich, was du da machst, ne? Und wofür es gut ist. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Und das Tolle daran ist auch, dass wirklich jeder Cent ankommt. Also wir sind alle ehrenamtlich unterwegs. Es gibt keine Abzüge. Jeder Cent, der gespendet wird, geht dahin. Ne? Beispiel, wenn ich jetzt für den Marathon mich anmelde, dann kostet es Geld. Wenn ich Turnschuh brauche, dann kostet es Geld. Das machen wir alle für uns. Ne? Das sind alles Privatschatullen, die da aufgemacht werden. Und die Spenden gehen zu 100% wirklich dann an die Spendenempfänger. Das sind in der Regel also um die 40 Institutionen, Vereine, die hier in der Region halt ansässig sind. Ich sag mal zwischen Duisburg, Schermbeck, Rheinberg, alles, was hier eben halt bei uns vor Ort hilft.
Das heißt, die können einen Antrag stellen, dass sie da mitmachen wollen?
Genau. Genau, die bewerben sich halt im Vorfeld. Frauenhaus, Kinderhospiz, Tierheim haben wir auch schon gehabt. Demenz, all die, die an sich unterm Radar bleiben, von denen auch viele gar nicht wissen, dass es sie gibt, ne? Die letztendlich nur von Spenden leben oder eben halt durch Spenden aufstocken und von denen ich vorher auch nicht wusste, dass es sie alle gibt. Ne? Und jetzt weiß ich es tatsächlich. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Dame vom Kinderhospiz denke, weil das einfach unglaublich war, mit welchem Spaß man eine solche Aufgabe machen kann auch und auch in dem Augenblick auch vermitteln kann. Ne?
Trotzdem es den Institutionen ja auch oft sehr schlecht geht und die Belastung eben um eine Viertelstelle kämpfen zu müssen, ja. Was du erzählst, das ist ja eigentlich...
Das ist tatsächlich in einem Staat wie dem unseren, ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Ne? Ja, sie steht da vorne und erzählt dir, sie kriegen keine Viertelstelle zusammen. Sie kriegen nicht, weil das Geld fehlt. Oder eben halt ein Bett im Frauenhaus. Sie können kein Bett kaufen, weil das Geld dafür nicht freigegeben wird. Ne? Und da springen wir halt ein. Es gibt aber auch ganz andere Sachen. Also wir haben auch Schwimmunterricht gesponsert. Ne? Mhm. Also für Familien, die sich eben halt einen Schwimmlehrer nicht leisten können. Oder Schulsport. Auch sowas wird eben halt tatsächlich dann unterstützt. Alles vor der Haustür und alles ohne, dass man irgendeinen Verlust hat. Und dafür kann ich in meinem Leben, wo ich ohne große existenzielle Ängste durchkomme, tatsächlich mal ein bisschen was tun. Ne? Und wie gesagt, ich alleine kann so viel Geld nicht spenden, aber ich kann eben halt dafür sorgen, dass ich durch Ideen, durch Laufen, durch Ansprechen von Menschen eben halt diese Gelder zusammenbekomme. Und das finde ich halt einfacher, als wenn ich nur Klinken putzen gehe. Ich sage, pass mal auf, ich laufe auch für euch. Und wenn eine Firma spendet, dann bin ich auch gerne bereit, ein Logo bei mir mit auf die Webseite zu setzen. Ne? Ich sage ja, wir haben im Vorfeld 23.000, 25.000 Leute pro Monat. Da kann man eben halt auch mal ein Logo einblenden. Also ich finde es immer schön, wenn es so eine Win-Win-Win-Win-Situation wird. Ne? Also ich erhöhe so ein ganz klein bisschen den Druck für meinen Sport. Wenn ich sage, ich wäre ohne Bewegen hilft, wäre ich niemals einen Marathon gelaufen. Niemals. Ja. Na, weil durch diese Aktion, durch diese Öffentlichkeit, die ich dort suche, bin ich natürlich auch ganz, ganz ein bisschen in der Pflicht. Ne? Also das gehört dazu. Ne? Das heißt, also ich habe was davon, dass ich den Sport treibe. Der Blog hat was davon, weil halt Werbung, Zeitungsberichte und so weiter kommen. Derjenige, der spendet, hat was davon, weil er eben halt von mir aus ein Logo bekommt oder erwähnt wird oder bei Facebook eben halt auch mit erwähnt wird. Aber am wichtigsten ist, dass letztendlich diejenigen was davon haben, die das Geld bekommen. Und das ist dann für mich tatsächlich so Win, 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 Win. Und haben alle was davon.
Wunderbar. Wir werden die Links zu dir und Bewegen hilft natürlich in die Shownotes setzen. Dann kann man da weitergehen. Jetzt hattest du erzählt, um nochmal aufs Sportliche zu kommen, du hast gerade eine Trainingsphase absolviert, die erste.
Richtig, genau. Also die Tatsache, dass ich eben halt seit dem letzten Marathon mit dem Sport eigentlich gar nichts gemacht habe, bedeutet auch, dass ich Neuanfänger bin oder Laufanfänger bin. Hm. Und damit ich so etwas schaffe, habe ich mir tatsächlich, wie auch beim ersten Marathon, mir natürlich Pläne rausgesucht, mit denen ich zurechtkomme. Das heißt, ich habe gerade ein 10-wöchiges Programm hinter mir, um meine 10 Kilometer in unter einer Stunde zu laufen. Das ist für jemanden, der einen Marathon laufen möchte, nicht viel. Ja. Also ich sag mal, Marathoni wird sagen, also wenn du das nicht schaffst, dann musst du aber gucken, wo du bleibst. Das ist tatsächlich so. Aber ich halte mich tatsächlich ran. Und wie gesagt, diese darauf beruhen letztendlich auch die Trainingskilometer fürs Bewegen hilft. Also die mache ich da so ein bisschen dran fest, sodass ich im Vorfeld schon sagen kann, welche Summen in etwa zustande kommen werden. Mhm. Die 10 Kilometer habe ich jetzt tatsächlich am Sonntag hinter mich gebracht und habe gestern die ersten Kilometer des Halbmarathon-Trainings dann begonnen. Das heißt, jetzt muss ich natürlich darauf aufbauen. Das heißt, die nächsten 10 Wochen ist Halbmarathon-Training. Mit dem Ziel, einen Halbmarathon unter 2 Stunden zu absolvieren. Ja. Anschließend geht es dann in den Marathon-Trainingsplan, der dann über 12 Wochen mich dahin führt. Ja, ich habe jetzt mal nur Finishen als Ziel gesetzt. Also ich möchte in der Wertung im Ziel sein. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass ich das ein bisschen ernster nehme. Naja, ich sag mal 4,5 Stunden. Damit wäre ich zufrieden.
42 Kilometer.
Ja, in 4,5 Stunden.
Okay, das lasse ich mal so stehen, das ist ja irre.
Dazu muss man sagen, es hat ja eine Vorgeschichte. Ich habe vor 3 Jahren, als ich das erste Mal den Marathon lief, war das Sponsorenmodell ein anderes. Dort gab es dann jeden Kilometer, ne, also die 42 Kilometer zu 42 Euro, jeweils 1 Kilometer. Und es stand eine Wette im Raum, dass ich unter 4 Stunden ins Ziel komme.
Ah,
okay. Und das ist dann natürlich für einen ersten Marathon tatsächlich wäre eine gute Leistung gewesen. Und in 3 Stunden 44 war ich auch im Ziel. Also insofern, ich habe tatsächlich Gas gegeben, habe sehr viel Spaß gehabt an dem Marathon, muss ich wirklich zugeben. Und bin danach, also an diesem Sonntag des Marathons, nachher noch zu Kaffeekuchen und dann mit dem Auto aus Bremen wieder zurück. Also es war, damals war ich sehr trainiert. Das, da muss ich erst wieder hinkommen.
Okay, ja. Und das Event ist dann wann? Das ist dann in 22 Wochen?
Ja, genau, müsste jetzt eigentlich in 22 Wochen sein, müsste der 3. September. Oktober sein.
3. Oktober.
3. Oktober in Bremen ist dann der Marathon.
Ich kann mich daran entsinnen, dass man dich im letzten Jahr online befeuern konnte.
Ja, oder sowas. Na, genau, das war aber tatsächlich dann der Wandermarathon. Das wird es tatsächlich dann beim Marathon selber nicht geben. Also da bin ich tatsächlich zu schnell und zu konzentriert unterwegs. Da wird man auch leider nicht sehen können, wo ich mich gerade befinde. Also ich werde mich dann aus dem Ziel melden mit der Zielzeit und mal gucken, das heißt, wenn ich dort ankomme, was natürlich die Voraussetzung ist. Denn nur dann werden all diese Spenden tatsächlich auch zur Pflicht, das, was jeder freiwillig gegeben hat, habe ich gesagt, braucht man nur dann, wenn ich ins Ziel komme. Also insofern ist für mich dann eben halt dieser Teil der Win-Situation auch nur dann einer, wenn ich ankomme.
Was kann man denn tun, um dich jetzt im Vorfeld zu unterstützen und am Tag selber?
Also das Einfachste ist und tatsächlich auch das Preiswerteste ist, 1 Cent pro Trainingskilometer zu spenden. Damit bin ich glücklich und zufrieden. Das ist das, was mich motiviert. Im Augenblick, wo wir gerade hier miteinander sprechen, sind es 62 Cent, die jeder Kilometer wert ist. Das ist schon eine Menge. Lässt sich aber ganz schlecht rechnen während des Trainings. Wenn ich unterwegs bin und mir ausrechne, wie viele Euro ich gerade an Spenden eingetragen habe. Und insofern, je mehr, desto besser. Ich habe gerade schon gesagt, es sind tatsächlich um die zwischen 1100 und 1300 Trainingskilometer müssen wir in etwa rechnen, die zusammenkommen. Wenn jeder 1 Cent wert ist, sind es eben halt zwischen 11 und 13 Euro, die man halt spenden kann, spenden möchte, wenn man will. Dazu muss überhaupt nichts Großartiges gemacht werden. Einfach nur eine Nachricht an mich. Ich denke, du wirst dann die Sachen einblenden, entweder per E-Mail, über den Blog, über Facebook. Man braucht tatsächlich nur sagen, man möchte spenden. wenn das einer tut, dann glaube ich das auch. Also da mache ich, ich brauche keine Unterschrift oder sonstiges, das ist ein Sportler-Ehrenwort an der Stelle. Wer mag, darf natürlich einfach so spenden, das geht auch. Aber ich würde schon hoffen, dass es tatsächlich über die Trainingskilometer geht, weil das ist die Motivation für mich auch loszulaufen und ein bisschen Spaß dran zu haben. Tatsächlich zum Beispiel bei 10 Kilometern auszurechnen, dass gerade 6,20 Euro für Bewegen hilft zusammengekommen sind. Wenn ich ins Ziel gekommen bin, würde ich dann eben halt auch alle darüber informieren, wie sie spenden können. Das geht online. Wer mag, kriegt dann Spendenquittung. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Geld kann dann letztendlich online direkt an Bewegen hilft überwiesen werden. Ich bin gar nicht mit dem Boot an der Stelle, weil ich selber eben halt keine Spendenquittung ausstellen kann. Ich ziehe so ein ganz klein bisschen Motivation halt aus den Trainingskilometern, denn das ist nichts, was ich sowieso schon mache und jetzt einfach nur zur Spendenaktion mache, sondern ich laufe tatsächlich seit 10 Wochen erst wieder los. Also es ist für mich tatsächlich eine Aktion im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
insofern bin ich dann froh, wenn dann eben halt, sag ich mal, über die Trainingskilometer sowas gesponsert wird.
Und wie ist das mit dem Vergleich Wandern und Marathonlaufen?
Wandern und Laufen haben nichts miteinander zu tun. Es sind wirklich vollkommen unterschiedliche Dinge, außer dass man das zu Fuß unterwegs ist. Es sind andere Muskelpartien, die benutzt werden. Es ist sowieso ein komplett anderer Eindruck. Wenn ich jetzt einen 10-Kilometer Wettkampflauf im Training mache, dann habe ich die Augen am Boden und laufe. Ne? Das ist keine Eindrücke sammeln oder mich irgendwie an der Landschaft erfreuen oder so etwas, sondern das ist tatsächlich, dass in dem Augenblick geht es um Sport. Das hat nichts mit Wandern zu tun. Tatsächlich nichts. Also dir tun auch andere Knochen nachher weh.
Ach ja.
Also wenn du als Anfänger unterwegs bist und lange Strecken machst, dann wirst du beim Laufen, wird dir was anderes wehtun als beim Wandern.
Also du sprichst von Sport und Hobby. Das sind zweierlei Paar Schuhe.
Das sind in diesem Fall tatsächlich zweierlei Paar Schuhe. Also ich bin auch als Hobby schon gelaufen, aber das war tatsächlich vor diesen ganzen Marathon-Geschichten. Das ist jetzt tatsächlich Sport. Mhm. Ja, und ein Mammutmarsch ist auch Sport. Das hat nichts mit Genuss zu tun, sondern da geht es halt wirklich darum, die Leistung zu bringen. Ne? Wandern und spazieren gehen ist tatsächlich dann Hobby. Eins, was ich allerdings auch sehr ernst nehme.
Was heißt das? Genau, du sagst die ganze Zeit, das nehme ich ernst. Ja, Leute, die mich kennen, die wissen, ich meine es auch ernst.
Also, wenn ich 3 Tage nicht irgendwie rauskomme oder zu Fuß unterwegs bin, dann kriege ich schlechte Laune. Das ist wirklich so. Dann kriege ich tatsächlich schlechte Laune. Also ich muss raus, es geht nicht anders. Ne? Und ernst nehmen tatsächlich auch eben halt, um neue Wege darzustellen, zu zeigen, zu bloggen, die Leute letztendlich auf die Wege zu bekommen. Das gehört, glaube ich, mittlerweile auch dazu. Also ich erfreue mich tatsächlich an den hohen Zugriffszahlen zum Beispiel. Ich schaue tatsächlich mindestens einmal rein und gucke, was ist los auf dem Blog. Mhm. Und zu gucken, dass viele Leute es letztendlich annehmen und auch nutzen.
Jetzt wäre noch meine tolle Abschlussfrage gewesen. Das gibt es Tipps vom Fachmann, wie man das Wandern als Wanderanfänger, Experte vielleicht noch bereichern kann?
Gut, also einen Wanderanfänger gibt es in meinen Augen nicht. Jeder, der wandert, kann seit klein auf zu Fuß gehen. Mhm. Und wenn er es jetzt noch genießt, dann wandert er. Das ist so einfach, kann es tatsächlich sein. Was mir auffällt, ist tatsächlich, sind kleine Dinge, die mir auffallen. Also es ist nicht das Große. Natürlich ist es schön, an einer alten Kirche vorbeizukommen und zu wissen, dass du daran vorbeikommst. Also wenn du in Königswinter unterwegs bist, dann am Kloster vorbeikommst oder Weinberge siehst. Natürlich, das sind alles sehr beeindruckende und auch schöne Dinge. Und wenn ich weiß, dass sie mir geschehen, dann nutze ich natürlich auch das, um mich zu erfreuen oder den Weg so auszuwählen, dass ich halt all diese Dinge sehe. Aber letztendlich ist das Mauswiesel in Bochum eigentlich ein viel größerer Gewinn als ein Kloster, was daneben ansteht, weil es kommt halt unerwartet. Und darauf musst du halt, oder musst du nicht, sondern wenn du darauf nicht vorbereitet bist, dann macht es noch mehr Spaß. Ne? Das ist halt, das sind die Kleinigkeiten. Du musst nichts Großes am Wegesrand haben.
Na gut. Mensch, Jürgen. Ich danke dir erstmal bis hierhin für ein zauberhaftes Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Gerne wieder.
Ja.
Also, da ist
also auch meinerseits.
Ein Schatz verborgen.
Ja, und ich bin immer der Meinung, ich mache so wenig.
Ja, und dann war das Gespräch mit Jürgen, kurzweilig wie es war, zu Ende. Vielen Dank, Jürgen. Das hat richtig Spaß gemacht. Nachzutragen sei, die Spendensumme ist mittlerweile auf über 1700 Euro angewachsen. Die Trainingskilometer haben die 800er-Marke durchbrochen. Und bald, am 3. Oktober, ist es soweit. Dann wird Jürgen seinen Marathon laufen. Ein tolles Projekt, finden Sie nicht auch, liebe Hörer? Wenn Sie Jürgen unterstützen möchten, finden Sie die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes.